Milieu oder Mikrobe? Euer kritischer Gesundheitspodcast zum Nachdenken, Mitdenken und Selberdenken mit Dr. Jens Frese und Axel Sonnenberg. Herzlich willkommen.
Ja, hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Da sind wir wieder, auch im neuen Jahr. Erstmal, hallo Jens, du bist auch mit dabei.
Ja, moin moin, grüß Gott in die Runde. Ich bin natürlich auch wieder dabei und gut erholt. Der Akku ist halb voll, ne? Vielleicht ist er auch schon wieder ganz voll. Ich habe viel Sport gemacht, muss ich sagen, so über die Weihnachtstage. Ich habe nicht auf dem Sofa gelegen, sondern viel an meinem Buch gearbeitet, das jetzt dieses Jahr rauskommt. Da freue ich mich schon drauf. Ich habe es jetzt fertiggestellt und naja, ich habe mich dann so kompensiert über lange Läufchen hier am Deich und bin jetzt wieder ganz gut beieinander, würde ich sagen. Und freue mich auf dieses Jahr, weil ich habe dieses Jahr eine Herausforderung.
Ja, da hast du
Ich
mir
habe
schon
eine
mal
Mission.
eine Mission, da hast du mir schon was von berichtet. Wird ein spannendes Jahr, ja, dein neues Buch. Freue ich mich auch schon drauf, wenn ich es mal in der Hand halte. Euch da draußen erstmal ein frohes neues Jahr von uns beiden. Vielen Dank für das abgelaufene Jahr, dass ihr uns so kräftig gehört habt. Und ihr dürft gerne uns weiterempfehlen, auch in diesem Jahr wieder, denn wir sind schon bei 130, also 130 Folgen sind wir jetzt schon unterwegs, Jens. 130 Wochen ununterbrochen. Da dürfen wir uns auch ein bisschen selbst auf die Schulter klopfen. Und wie du bin ich auch sehr entspannt. Ich hatte auch ein paar Tage frei, habe auch viel Sport gemacht, bin viel gelaufen, war viel im Fitnessstudio und ja, habe mir ein paar Sachen vorgenommen für dieses Jahr. Schauen wir mal, wie es so anläuft. Und deshalb haben wir uns heute ein Thema rausgepickt zum Anfang des Jahres, weil viele sind ja durch den Weihnachtsstress, durch die Weihnachtstage sehr gestresst, immer Familie, den besuchen. Da kommt man ja quasi aus dem Stress gar nicht mehr raus. Das Essen, dann nach Weihnachten direkt sich wieder vorbereiten auf Silvester, auf die ganzen Silvesterfeiern. Und ich habe da mal ein bisschen nachgelesen, Jens, und zwar gibt es von der Techniker Krankenkasse einen Stressreport von 2025 und sie schreiben dort von einem besorgniserregenden Trend, denn 2/3 aller Befragten fühlen sich häufig oder manchmal gestresst und früher war ja auch ganz oft im Job oder familiär hat man so Stress erlebt. Und im Stressreport reden die aber jetzt auch von einem neuen Stressor, und zwar von Informations- und Medienflut, gerade von Social Media. Und gerade diese Informations- und Medienflut ist an die Spitze der Belastungsfaktoren getreten, wie es hier heißt. Und deshalb geht die Forschung jetzt auch in Richtung Digital Detox. Und zwar einfach mal das Handy auszuschalten, mal nicht kein Fernsehen zu gucken, nicht jeden Tag auf Instagram zu gehen. Also ganz, ganz spannend. Und das ist unser Thema heute, Jens. Wir wollen uns ein bisschen über Stress unterhalten. So sieht's nämlich aus.
Ja, Axel, wir sind ja ein Jahrgang, ein guter Jahrgang, muss man sagen, ne? Und du bist ein bisschen jünger als ich.
Aber auch noch ein guter Jahrgang.
Und was will ich damit eigentlich sagen? Ich will damit sagen, dass wir kommen ja aus dieser analogen Welt. Ja, ich habe mir sogar letztes Jahr einen Plattenspieler gegönnt und ich lege ab und zu mal wieder eine Platte auf. Musste jetzt auch feststellen, dass die ein oder andere Platte fast gar nicht mehr hörbar ist, weil die Qualität ist so schlecht, dass ich dann doch wieder mein iPhone irgendwo angesteckt habe.
Aber kurz, da muss ich dich kurz unterbrechen. Ich habe einen guten Kumpel, der hat auch ganz, ganz viele Platten und weißt, was der zu Weihnachten bekommen hat? Eine Plattenwaschmaschine.
Ja,
Das ist,
die
das
wurde
ist,
mir auch schon angedroht.
das ist wirklich irre. Und da kriegst du wahrscheinlich dein Schätzchen auch wieder zum Klingen.
Könnte sein, ja. Also die haben teilweise wirklich stark unterschiedliche Qualität. Will ich aber gar nicht drauf eingehen. Es geht mir mehr um so die analoge Welt, aus der wir kommen. Also ich war Weihnachten, war mein Bruder gesehen und wir haben nochmal so über früher gesprochen. Na, früher war nicht alles besser, das ist ja klar. Ja, das wollen wir ja auch gar nicht so stehen lassen. Aber die erste Fernbedienung, die ich gesehen habe, die hatte ein Freund von mir, der hatte sich so eine Butze gebaut. Der Vater war Tischler Und er hatte so einen alten Nordmende-Fernseher mit so wahnsinnig rausstehenden Programmtasten. Und da hat er sich dann so einen Bambusstock abgesägt und hat dann mit diesem Bambusstock, na, im Liegen sozusagen die Programme gewechselt. Und das war so die erste Fernbedienungsidee, die ich damals gesehen habe. Und dann kennen wir natürlich auch noch die Telefone, wo man sich abends gestritten hat, wer denn jetzt telefonieren darf, ne? Wo die Kabel irgendwie 20 Meter lang war, damit jeder sie irgendwie in sein Zimmerchen mit reinnehmen konnte. Und wenn man aus dieser Welt kommt und diese ganzen Evolutionsschritte, ja, vom Internet ist 1990 geöffnet worden, also nicht sehr lange her, bis wir dann damit umgehen konnten, war es 96, 97, bis wir die Modems im Haus hatten und jeder Internet hatte. Also es ist nicht sehr lange her. Und dann kam das Mobile Computing, also dieses Internet praktisch immer und überall dabei haben in der Hosentasche. Und das kennen die jungen Leute ja gar nicht mehr. Von daher haben wir vielleicht, Axel, den großen Vorteil und auch vielleicht viele unserer Zuhörer, dass wir ab und zu das Ding nochmal weglegen können. Dass wir vielleicht so ein historisch bedingt so eine Wahrnehmung haben, wo wir auch tatsächlich den Ausschalter von so einem iPhone oder Samsung oder was auch immer wir benutzen, noch kennen und das Ding dann irgendwann in die Ecke legen. Du hast gerade angesprochen, Digital Detox. Wir sind ja inzwischen so weit, dass einige Länder dagegen steuern, wie zum Beispiel Dänemark oder Australien, habe ich gelesen, die jetzt praktisch die Nutzung von Smartphones in den Schulen verbieten. Da gibt es natürlich unterschiedliche Ansichten, ob das jetzt gut oder schlecht ist, aber ich sehe das inzwischen eben auch so, dass gerade die jüngeren Semester das nicht mehr wirklich, also wie soll ich sagen, sich nicht mehr abgrenzen können. Ja, also wenn man mal 2 Minuten, 5 Minuten, 10 Minuten gerade nicht online ist, dass das jetzt auch überhaupt gar kein Problem ist. Also man verpasst nichts und wenn man was verpasst, dann ist es auch gut, ja, dann hat man was anderes gemacht. Das ist ein Stück weit verloren gegangen jetzt in den letzten 20 Jahren, wo das also einen immensen Auftrieb bekommen hat, dieses Mobile Computing und wir ja heute praktisch alles über dieses komische Ding machen. Ja, von Konzertkarten, Eintrittskarten über demnächst kommt dann die digitale ID und was da alles dann sich darüber abspielt. Das heißt, ob du willst oder nicht, du kommst nicht mehr drum herum und du wirst praktisch dazu gezwungen, das zu nutzen. Von daher wird es in Zukunft natürlich noch wichtiger sein, dass wir lernen, damit umzugehen. Und ich kann mich erinnern an eine sehr schöne Sendung damals mit Ranga Yogeshwar, WDR. Da waren zwei Pole. Der eine, der sagte, das war ein Hirnforscher, der sagte, wir werden alle demnächst irgendwo in die Richtung Burnout, Depressionen etc. driften. Und ein IT-Experte sagt, wenn die Kids heute nicht mit 4, 5 Jahren anfangen zu programmieren und was man da alles so mitmachen kann, dann werden wir den Anschluss weltweit verlieren. So, die Wahrheit liegt wahrscheinlich meistens immer dazwischen. Und der Yogeshwar sagte damals, und das fand ich sehr schlau, er sagte, weder noch, beides ist wichtig. Wir können die neue Generation nicht die Technologie vorenthalten auf der einen Seite. Auf der anderen Seite müssen wir einfach bedenken, dass unsere Festplattenkapazität auch irgendwo begrenzt ist. Und dass wir, ja, wir haben ja schon viel auch über unser Gehirn gesprochen, über Hippocampus und Amygdala und so weiter. Und dieses Oberstübchen, das ist ja, und hier zitiere ich wieder einen Kardiologen, den ich immer gerne zitiere in dieser Situation, nämlich einen Kardiologe, der sich mit Herzerkrankungen und Zivilisation beschäftigt hat. Wo kommt das eigentlich her? Der sagt, und das passt ja auch wieder ganz gut, dass Menschen, also die Menschheitsgeschichte, unsere Evolution hat 99,8% in der Wildnis gelebt. Und seit 0,2% leben wir hier zwischen den Wänden, zwischen WLAN und Induktionsherd und was wir nicht alles erfunden haben. Und das fällt uns zunehmend eben auf die Füße und ja, stimuliert oder überstimuliert bestimmte Bereiche im Nervensystem, die dann dazu führen, dass wir zum Beispiel zu viel Hormone ausschütten. Wir kommen ja gleich nochmal kurz dazu, dass wir einfach die Systeme so heiß laufen lassen. Das kann man ganz gut mit unserem Lieblingshobby-Thema Sport vergleichen. Ja, wenn ich also immer nur sprinte, dann werde ich irgendwann natürlich eine Muskelverletzung erleiden. Ja, logisch. Ich habe es jetzt gerade wieder hinter mir. Ich kam aus der Tennissaison, hatte eine komplett kontrakte rechte Seite und hatte dadurch mehrere Wochen Knieschmerzen. Warum? Es war alles dicht. Muskulatur unter dem Fuß, Schienbeinmuskulatur, der Oberschenkel, also alle Muskulatur, die da irgendwie die rechte Extremität hält, die Hüftmuskulatur etc., die hatte dann Probleme und es hat diverse Physiostunden gedauert, bis das alles mal wieder aufgedröselt war. Also ich will damit nur sagen, wenn wir das System überlasten, dann kommen eben diese Dinge dabei raus, die in dem TK-Stressreport, aber es gibt auch noch einen Stressreport, der von der Bundesregierung rauskommt. Der wird, glaube ich, immer alle 2 Jahre wird der veröffentlicht und ich verfolge das, weil ich ja, wie du weißt, 12, 13 Jahre lang Mentalcoaches ausgebildet habe und da immer die Zahlen parat hatte. Deswegen verfolge ich die immer noch mal wieder. Und das, muss man sagen, ist exponentiell. Das wird nicht besser, sondern das wird eher immer schlechter. Und deswegen werden diese Regenerationsthemen für Körper, Seele und Geist, die werden halt immer wichtiger. Und wir sehen es ja auch an den ganzen Bestsellern, Bücher, die rauskommen. Immer mehr Bücher adressieren genau dieses Thema. Das, was ich mal studiert habe, nämlich die Psychoneuroimmunologie. Also, was macht Stress, Psyche, Nervensystem, Hormonsystem, am Ende das Immunsystem, kennen wir auch alle, ne? Wochenlang am Rad gedreht. Ich habe jetzt gerade monatelang hier an einem Buch gesessen und Buch ist fertig, bums, du bist krank. Zum Glück bin ich nicht krank, weil ich Mikronährstoff versorgt. Vielleicht bin ich auch überversorgt, kann auch sein, aber ja, aber das kann natürlich passieren, kennen ganz viele, die in der Leistungsgesellschaft arbeiten. Ne? Man stemmt sich dann bis zum Beginn des Urlaubs durch und dann ist man am Urlaubsort und bums, ist man dann 5, 6, 7 Tage krank.
Aber es ist ja auch gerade, wie du sagtest, du hast sehr intensiv trainiert, deinen Körper wahrscheinlich auch gestresst, ein bisschen über das Maß hinaus und dann sind alle Muskeln zugegangen und jetzt, wie du es auch gesagt hast, hast du regeneriert, hast dich erholt, hast dich entspannt und dann entspannen sich auch die Körperfunktionen wieder, die Muskulatur wird lockerer, natürlich mit Unterstützung, aber jetzt bist du wieder so weit hergestellt, dass du wieder dir neue Ziele setzen kannst.
Genau, und so muss auch der mentale Muskel natürlich entspannen. Ja, und das ist etwas, was wir vielleicht noch zu wenig verstehen oder verstehen schon, intellektuell, aber zu wenig umsetzen.
Lass uns mal in den Stress reingehen. Du hast es eben gerade ganz kurz angesprochen, die Hormone. Wie entsteht eigentlich Stress oder was passiert eigentlich damit im Körper und was passiert auch hier oben im Kopf?
Ja, da haben sich ja sehr viele Leute dran abgearbeitet. Du wirst ja gleich noch den einen oder anderen auch nennen. Das ging so etwa vor 100 Jahren los, wo man sich dafür interessiert hat, wie eigentlich diese Stressreaktion abläuft. Und wie du gerade gesagt hast, eben sie fängt zwischen den Ohren an, denn wir haben eine sogenannte HPA-Achse, eine Hypothalamus-Pituitary-Adrenal-Gland-Axis auf Englisch. Auf Deutsch heißt die Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenachse. Das ist die endokrine Achse, also die Hormonachse. Und daneben haben wir eine sympathiko-dominierte Achse, also das sympathische Nervensystem, was schneller abläuft als das Hormonsystem. Das Hormonsystem braucht ein paar Minuten, das sympathische Nervensystem braucht Millisekunden. Und das merken wir manchmal auch, wenn wir so aufbrausend sind oder uns aufregen oder ja, uns was total gegen den Strich geht, dann ist das erstmal das Nervensystem. Und Minuten später kommt das Hormonsystem hinterher. Warum? Weil wir das natürlich evolutionsbiologisch in uns einprogrammiert haben. Denn wir waren immer mal in der Situation, in dieser Überlebenssituation, dass irgendetwas hinter uns her war und wir dann hoffentlich unsere Beine in die Hand genommen haben und sind losgerannt. Ja, das nennen wir dann Flight-Fight-Reaction. Entweder Flucht oder Kampf. Oder es gibt noch eine dritte Verhaltensweise, die man in der Tierwelt auch sieht, das ist Freeze. Im Grunde sind das die drei Strategien, die man in der Natur wählt. Also Flucht, Kampf oder Totstellen. Ja, das ist jetzt, ich glaube, ich habe es schon mal in einer Podcast-Folge erwähnt, für den Igel natürlich eine blöde, dumme Strategie, wenn er gerade so über die Autobahn läuft. Ja, das kann schief gehen. Das geht ja manchmal bei Katzen und bei Hunden auch schief, wenn die noch versuchen, irgendwie über die Autobahn zu sprinten. Aber die sind halt in uns einprogrammiert. Manche Tiere, Fluchttiere, Pferde zum Beispiel, Zebras und so weiter. Und dann gibt es eben die Raubtiere, die eher angreifen und die natürlich auch ein ganz anderes Nahrungsangebot brauchen. Ja? Raubtiere eher Fleisch, Fluchttiere eher pflanzliche Quellen und so weiter. Und Menschen haben eigentlich alle Verhaltensweisen. Das hängt sehr mit der Persönlichkeit zusammen. Es gibt Menschen, die eher dazu neigen, in den Rückzug zu gehen. Da gibt es Menschen, die eher dazu neigen, aufbrausend zu sein, cholerisch, auf den Tisch zu hauen und ordentlich mit Adrenalin geschwängert, so diesen Stress rauslassen müssen. Ja? Während andere Menschen eher implodieren. Den sieht man das gar nicht an. Die sind immer total entspannt, denkt man von außen betrachtet, aber sie fressen sozusagen alles in sich rein. Und bei manchen kann man das auch sehen, wenn man sie so als sehr agile, vitale, motivierte Menschen kennt, wenn die so in den Rückzug gehen. Ja, und das ist ja einer der Kardinalsymptome auch von depressiven Verstimmungen. Dann stimmt da was nicht. Weil ich sage das auch mal ganz gerne in Seminaren. Wenn man morgens aufwacht, muss man eigentlich motiviert sein. Ja, und wenn man das nicht mehr ist, vielleicht auch hier ein Appell an die Zuhörer, wenn man merkt, dass etwas meine Motivation sabotiert, dann sollte man sich Gedanken machen, woran das liegt. Da gibt es irgendeinen Konflikt vielleicht, der da vorherrscht, zum Beispiel mit dem Arbeitsplatz, mit dem Beruf, mit Fremdbestimmung oder mit interpersonellen Konflikten, dass man bestimmten Leuten Probleme hat. Das kann natürlich auch der eigene Lebenspartner sein, wo man sich vielleicht schon auch ein Stück weit überlebt hat und da die Motivation fehlt für eine Beziehung. All das ist möglich, das muss man dann auch zum Beispiel in Gesprächen analysieren, weil man häufig das Ganze überlagert, überkompensiert. Ja? Und von sich weiß, damit man diesen Stress sozusagen erst gar nicht zulässt. Auch das ist wiederum eine Strategie. Ja, weil sonst würde ich ja permanent in dieser Stresssituation hinein aufwachen und wieder ins Bett gehen. Und da fangen ja dann häufig auch die Schlafstörungen an. Typische Symptome wie unterer Rücken oder Nackenschmerzen oder leicht erhöhter Blutdruck. Oder manche Leute haben dann Migräneattacken oder was auch immer. Alles hat letztendlich mit dieser Verbindung zu tun, dieser Körper-Geist-Verbindung, einmal über die Hormonachse und über das Nervensystem. Und ja, das ist schon spannend, wenn man sich unterschiedliche Persönlichkeiten dann auch mal ganz genau anschaut. Ja? Wie reagiert man jetzt? Wie verhält man sich in bestimmten Stresssituationen? Es gibt ja eine ganz berühmte Stresssituation, die künstlich hergestellt wird. Das ist ja der sogenannte Trierer Soziale Stresstest, der TSST. Ich glaube, wir haben ihn auch schon mal erwähnt. Das ist ein Test. Ich habe mal einen Doktorandenkollegen gehabt, der hat damals darüber promoviert und hat mir seine Videos gezeigt. Und das war echt lustig, weil du lädst die Leute ein, die überhaupt nicht wissen, was sie da tun sollen. Und die kommen dann in einen Raum. Und in diesem Raum steht ein Mikrofon und dahinter sitzen zwei mit einem weißen Kittel. Und die gucken dich ganz emotionslos streng an. Und du bekommst dann vor diesem Mikro eine Aufgabe. Rechne von 1023 in 17er Schritten zurück. Ist jetzt ein Beispiel. So. Weißt du, das schaffst du dann drei, vier Mal und irgendwann hängt ein bisschen von deiner Festplatte ab, irgendwann stolperst du und dann musst du ja mit dieser Situation, du stehst jetzt vor diesen beiden Prüfern sozusagen, dann musst du mit dieser Situation ja klarkommen. Und das ist wirklich lustig, weil in den Studien hat man da eine Kamera und dann schaut man sich an, wie die Leute reagieren. Und da gibt es Leute, die gehen raus. Da gibt es Leute, die werden lustig. Da gibt es Leute, die werden richtig böse. Ja, die sagen, was soll der Scheiß hier? Und ärgere mich, dass ich überhaupt hier zugesagt habe. Was soll der Blödsinn? Ja, und das sind alles Verhaltensweisen, um eine Stresssituation zu kompensieren. Zynismus gehört zum Beispiel dazu, indem man zynisch wird, wenn man vorher nicht unbedingt zynisch war. Also nach dem Motto, da kann man ja eh nichts machen und man driftet dann sozusagen in diese Situation ab. Sehr spannende Verhaltensweisen, sehr individuell. Ja, wie man durch diese Stresssituation hindurchkommt. Und da findest du alle Emotionen, die es menschlich gibt. So. Und dann messen die Forscher zum Beispiel den Cortisolspiegel. Oder man könnte auch noch den HRV messen, die Herzfrequenzvariabilität. Aber klinisch wird dann eigentlich immer in Studien Cortisol gemessen, weil man überprüft, ja, wie stark diese Stresssituation Vortrag halten oder in diesem Fall etwas zurückrechnen vor Publikum, wie stark dich das stresst. Und da gibt es Menschen, die gehen auf die Bühne, 10.000 Leute vor ihnen, kein Problem, die fangen an zu spielen, Musik, fangen an, einen Vortrag zu halten, gar kein Problem. Und da gibt es Menschen, die haben schon ein Problem, vor 2 oder 3 oder 5 Leuten einen Vortrag zu halten. Ja, denken wir mal so an Vorträge in einer Firma und du hast vielleicht schon 3 Wochen vorher Bauchschmerzen. Und dann kommen die Nackenschmerzen dazu und dann kommen die Rückenschmerzen dazu. Und irgendwann, ne, das sind die typischen Reaktionen von den beiden Systemen, die ich gerade genannt habe, dass dann eben die Muskulatur zumacht, ja? Und dich versucht letztendlich zu schützen. Und die Nackenmuskulatur ist extrem sensibel. Das sind dann die Leute, die zum Physio gehen und sagen, boah, ich bin immer so verspannt. Und ja, und der Physio, der rubbelt sich dann da einen zurecht und dann hilft es auch einen Tag oder zwei und dann kommt der Bumerang sozusagen wieder zurück. Das ist jetzt keine Kritik an Physiotherapeuten, aber es zeigt eben, dass die Verspannung, die kann natürlich durch einseitige Haltungen oder Tätigkeiten in bestimmten Berufen auftreten oder im Sport zum Beispiel. Da brauchst du einfach einen Physiotherapeuten. Also wenn ich an zum Beispiel an meine Sportart Tennis denke, es gibt keinen Weltklasse-Spitzen-Tennisspieler, der nicht seinen eigenen Physio hat. Oder sich zumindest den ständig buchen muss, weil du würdest diese Belastung gar nicht durchhalten. Das wäre dann die körperliche Überlastung, aber die seelische Überlastung, die viele Physiotherapeuten jeden Tag in ihrer Kabine liegen haben, da kommt man dann häufig nicht ran. Man versucht dann sozusagen mit physischen Mitteln an das physische Symptom zu kommen, obwohl es einen psychischen Auslöser hat.
Deshalb ist es ja genau so wichtig, wie du eben sagtest, wenn einem die Motivation fehlt, da mal drüber nachzudenken, wenn man morgens aus dem Bett steigt, dass man an den Ursachen arbeitet und mal wirklich auch ehrlich zu sich selber ist und das nicht immer überspielt, sondern einfach mal reinzugucken, ganz ehrlich nach den Ursachen zu forschen. Und manchmal ist es ja so, wie du sagtest, bei den Nackenschmerzen, wenn man da so Verspannungen hat, dass irgendetwas auf einem lastet, auf den Schultern lastet. Und das ist ja meistens oder ganz oft halt irgendeine seelische Belastung, irgendein mentales Thema, das man mit sich rumträgt, wie den berühmten Rucksack, den man aufhat, wo man halt dann Rückenschmerzen hat. Man trägt halt etwas mit sich rum halt, ne? Da sollte man auf jeden Fall ehrlich mit sich selbst sein und da mal nach den Ursachen suchen. Wenn man da die Stressoren kennt, die einen mental belasten, ist es meistens auch, dass die physischen Beschwerden dann sehr schnell auch nachlassen.
Ja, das stimmt. Das Problem ist nur, Axel, an der Stelle, unser Gehirn ist ja, wir haben ja 2, 3 Sätze darüber verloren, unser Gehirn ist darauf programmiert, irgendwann mal fertig zu werden. Also wir gehen in die Flucht oder wir gehen in den Kampf, der Kampf ist irgendwann beendet. Ja? Braucht man sich nur Tierfilme anschauen, dann weiß man das. Irgendwann hat der eine oder andere gewonnen. In der Flucht ist es genauso, man hat das sichere Ufer erreicht oder eben nicht. Und dann hört die Stressreaktion auf. Das Problem in unserer Gesellschaft ist ja, dass die Stressreaktion nie mehr aufhört, weil die To-Do-Liste wieder komplett voll ist. Weißt du, du hast am Ende der Woche, hast du deine To-Do-Liste sehr schön abgearbeitet, hast jetzt mal 2 Tage frei oder jetzt über Weihnachten mal ein paar Tage mehr frei. Und du weißt aber, dass am 4., 5. Januar die To-Do-Liste wieder gnadenlos voll ist. Und das bedeutet für dein Gehirn übersetzt, das Gehirn wird nie fertig. Es beendet nichts. Wenn ich jetzt an mein Buch denke, ich habe vor einem Jahr damit angefangen. So lange kann ein Gehirn gar nicht denken. Das denkt kurzfristig. Das möchte kurzfristig Dinge beenden, Haken dahinter setzen. So, wenn ich jetzt an die letzten 2 Monate denke, wo ich sehr, sehr intensiv an dem Buch gearbeitet habe, dann kommst du in so eine Erschöpfungssituation, die man beim Sport kennt, wenn du, ne, du bist ja mehrere Marathons gelaufen, wenn man dann so 2 Kilometer vom Ziel ist. So, da kann man nochmal so die dritte Lunge bekommen. Ja, die kriege ich dann am Ende auch wieder. Aber so zwischendurch, kurz vorher vor diesem Finale, vor dieser letzten, vor den letzten 100 Meter sozusagen auf der Tatanbahn, da kriegst du nochmal so ein Gefühl von Erschöpfung, ja, dass du. Ich habe das gemerkt zum Beispiel, dass ich dann plötzlich ein bisschen Spannung im unteren Rücken hatte. Ich bin laufen gewesen, normalerweise merke ich dort nichts im unteren Rücken und auf einmal spannte sich die ganze untere Rückenmuskulatur zu. Und dann habe ich mit Gymnastik gegengesteuert, habe so ein bisschen Wärmetherapie und solche Sachen gemacht. Aber das Entscheidende ist, die Aufgabe muss fertig werden. Und das weiß ich natürlich und deswegen habe ich mich dann auch reingefressen und habe hier pausenlos dran gearbeitet. Weihnachten, zwischen den Tagen, Silvester. Ich habe fast keine Pausen mehr gemacht, um ein Ziel zu erreichen, nämlich genau heute, wir nehmen heute am 3. Januar auf, gestern bin ich fertig geworden. So, und dann machst du so diesen inneren Haken, weißt du? Diesen inneren Haken. Und dann löst sich auch vieles. Ich habe das heute Morgen beim Joggen gemerkt, dass ich bin ganz anders gejoggt. Ja, keine Schmerzen, keine Atemnot oder Atemnot ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber umso mehr Stress du hast, umso stärker aktivierst du auch dein Zwerchfell. Dein Zwerchfell zieht nach oben und du fängst an, immer flacher zu atmen. Ja, dieses Hundehecheln. Und das ist natürlich beim Joggen kann man das noch ein bisschen kompensieren, aber wenn du jetzt einen intensiven Sport machst, dann kriegst du irgendwann keinen Sauerstoff mehr. Das heißt, du machst irgendwann zu und dann bist du so dermaßen platt, obwohl du eigentlich locker 2, 3 Tennissätze in meinem Fall spielen könntest, bist du dann nach einem Satz schon völlig K.O. und weißt gar nicht warum.
Und jetzt, du hast gerade ein super Thema angesprochen. Kommen wir noch mal ganz kurz zum Anfang, zum Stressreport. Du hast gesagt, das Gehirn will fertig werden, will irgendwas abhaken. Und der Stressreport sagt, wir haben diese Informations- und Medienflut, Social Media. Wir scrollen uns durch TikTok, wir scrollen uns durch Instagram und wir haben kein Ende. Das Gehirn kann keinen Haken finden. Dann noch Telefon, dann noch Internet, dann noch Fernseher, die nächste Serie wieder schauen, immer weiter, weiter, weiter. Wir kriegen keinen Haken daran und das ist das, was unser Gehirn und unseren Körper letztendlich so stresst.
Ich habe in einem Buch gelesen, Axel, das fand ich ganz amüsant, der innere und äußere Säbelzahntiger. Ja, ganz schöner Begriff, weil den äußeren Säbelzahntiger, den kennen wir, das ist die natürliche Bedrohung, ja? Wenn, keine Ahnung, wenn wir konfrontiert sind mit Verkehrssituationen oder ähnlichen Dingen in der modernen Umwelt, wo wir kurz und knackig in Stress geraten. So, aber der innere Säbelzahntiger, der ist natürlich viel subtiler. Weil mit dem inneren Säbelzahntiger müssen wir uns auseinandersetzen. Wir müssen den Scheinwerfer nicht nach außen, sondern nach innen richten. Wir müssen uns mit unserer Persönlichkeit beschäftigen, mit unseren Konflikten, mit unseren Stärken und Schwächen und die Interpretation des Ganzen. Da kommen wir jetzt ja auch drauf, weil Stress ist ja nicht nur etwas, was hormonell oder neurologisch abläuft, sondern Stress ist ja auch etwas, was wir interpretieren. Die gleiche Situation am Mikrofon, wie gerade bei dem Trierer sozialen Stresstest. Ja, kann bei dir eine ganz andere Reaktion auslösen als bei mir. Das hängt von deiner Persönlichkeit ab, wie du mit der Situation umgehst. Und deshalb ist Stress immer vor allen Dingen dann ein Stress, wenn du es als Stress interpretierst. Das ist die eine Seite der Medaille. Die andere Seite der Medaille ist, dass wir, wenn wir das so auch verstehen, dass wir dann wissen, dass wir auch was dagegen tun können. Ja, wenn das eine interpretative Sache ist, dann hilft uns natürlich das mentale Coaching, hier zu verstehen, wie ich das so verändern kann, ja, diese Interpretation, dass es am Ende nicht mehr stressauslösend ist. Das nennen wir ja in der Fachsprache Reframing, dass wir zum Beispiel ein Problem, wenn wir das Problem nicht lösen können, dass wir diesem Problem einen anderen Kontext geben. Na, das war zum Beispiel ganz offen gesagt mein Problem in der Corona-Zeit. Ich habe dieses ganze Thema so gut und so schnell durchschaut, dass ich jetzt aber keinen Werkzeugkasten hatte, um das irgendwie für mich lösen zu können. Und das hat natürlich irgendwann einen Konflikt ausgelöst. Und deshalb bin ich da auch natürlich voll in diese Kaskade hineingelaufen, was ich irgendwann gemerkt habe, wo ich gegensteuern musste. Und das habe ich dann auch gemacht. Und das hat mir sehr stark geholfen, wo ich heute wirklich sehr neutral, ohne Emotionen, weil das ist ja unser Thema, dass dadurch Emotionen aufkommen, die, ne, zum Beispiel Wut oder ähnliche Dinge, die sich dann so tief in uns verankern, ja, dass wir uns über jeden Käse aufregen.
Lass uns für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer doch mal dabei bleiben. Was hast du denn gemacht, als du in dieser Situation warst, wo du gesagt hast, ja, okay, jetzt habe ich es durchschaut, aber jetzt kommt eine gewisse Wut auch auf. Ich kann aber nichts machen. Ich kann ja jetzt nicht den Karl Lauterbach hier durch den Hörer ziehen, obwohl wir es gerne gemacht hätten, aber was hast du gemacht?
Ja, komme ich gleich zu. Viele haben ja unterschiedlichste Verhaltensweisen an den Tag gelegt. Zum Beispiel sind Leute mit einer Maske ins Restaurant gegangen und haben die Maske einfach runtergezogen. So als innerer Protest, weißt du? Oder äußerer Protest, nicht innerer, sondern nur um zu signalisieren, ich habe ja meine Maske an, aber die ist halt falsch positioniert. So. Der eine hat es auf die lustige Art und Weise, der andere vielleicht eben hat es stark in sich reingefressen. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass ich das immer mehr in mich reinfresse, weil ich, der sehr freiheitsliebend ist, die Situation ja nicht verändern konnte. Ja, was war übergeordnet? Lockdown und so weiter, wir erinnern uns. Und ich konnte dagegen nichts tun. Ich habe das nicht für richtig gehalten. Dafür gibt es ja auch heute viele Argumente. Wir haben ja auch in den letzten zwei Podcast-Sendungen intensiver darüber gesprochen. Dann bin ich an den Punkt gekommen, wo ich gesagt habe, Jens, jetzt musst du was ändern. Und was habe ich gemacht? Ich habe mich mit Menschen aus anderen Ländern unterhalten. Und das hat mir geholfen. Warum? Weil ich gemerkt habe, dass der Umgang in anderen Ländern mit der Situation, die Situation war ja dort ähnlich, aber Politik, Gesellschaft ist vielleicht dort anders umgegangen, wie zum Beispiel in Schweden oder in afrikanischen Ländern und so weiter. Und diese Gespräche haben mir geholfen, in die Distanz zu kommen und wieder sich mit mir auseinanderzusetzen und nicht mit der äußeren Situation, also mit diesem äußeren Säbelzahntiger. Ja? Und dadurch bin ich immer mehr in die Entspannung wieder gekommen und konnte dann auch wieder mich mit den Themen auseinandersetzen, wissenschaftlich. Ja? Und da müssen wir ja aufpassen, Axel, dass wir dann nicht die Differenzierungsfähigkeit verlieren. Ja? Finde ich ganz wichtig, dass wir das jetzt hier am Anfang des Jahres auch nochmal formulieren, weil man kommt sehr schnell dann irgendwie getrieben durch zum Beispiel solche Situationen, ist man dann plötzlich rechts oder links oder oben oder unten in so einer Schublade, findet alles doof, was da aus der Politik kommt, die haben sowieso keine Ahnung und so weiter. Das kennst du vielleicht auch, dass man so in diese Schiene kommt. So, und da aufzupassen, dass man nicht völlig undifferenziert immer nur auf einer Spur wandelt, sondern dann wieder zur Differenzierungsfähigkeit zurückkommt. Das ist ja wie soll ich sagen, eine mentale Qualität, diese Differenzierungsfähigkeit. Ja, die hat man sich ja durch Weiterbildungen, Beschäftigungen und so weiter, hat man die sich ja erarbeitet. Und wenn man die plötzlich verliert, dann stimmt etwas nicht mehr mit einer mentalen Verfassung.
Ja, da sagst du was und das setzt natürlich einen dann wieder unter Stress. Und du hast es jetzt gerade schon eben erwähnt, diese Auseinandersetzung auch mental, sich damit auseinanderzusetzen, wo kommen meine Stressoren her, was stresst mich, genau wie du es eben beschrieben hast, wenn ich vor Menschen stehe, eine Rede halten muss, der eine sagt, oh, da total locker, der andere, aha, das stresst mich total, diese Strategien zu entwickeln. Mental, aber auch auf körperliche Art und Weise. Denn du hast eben gesagt, beim Tennisspielen oder beim Laufen, dass das Zwerchfell nach oben geht und dann hat man halt eine wird man kurzatmig, hat eine kurze Atmung. Und es gibt ja auch auf der körperlichen Ebene ganz, ganz viele Sachen, die man tun kann, um seinen Körper zu entstressen. Gerade hast du die Atmung angesprochen. Das ist eigentlich das Wichtigste, dass man halt zum Beispiel eine tiefe Bauchatmung sich antrainiert. Und das sind auch solche Möglichkeiten, um körperliche Stressoren einfach zu entspannen.
Ja, weißt du, was die Neuropsychiatrie entdeckt hat, also der wissenschaftliche Zweig des Ganzen? Das ist, was löst am meisten parasympathische Aktivität aus? Also was entspannt, auf Plattdeutsch gesagt, am besten? Und da haben diese Neurowissenschaftler gesucht und haben etwas gefunden, was auch total logisch ist. Und wenn du mal drüber nachdenkst, wo sind jetzt viele Menschen? Sind die in der Stadt? Oder wenn sie es leisten können, wo fahren sie hin? In die Berge
In die
oder an die
Berge,
See?
an die
Oder an die
See,
See?
in den Wald.
Ja, auch sicherlich in den Wald. Aber was kann man in den Bergen, wenn man oben angekommen ist?
Den
Man kann unheimlich
Horizont
weit
sehen.
sehen. Ja. Was kann man am Deich? Man kann, wenn gutes Wetter ist, ich habe heute Morgen auf Norderney geschaut, ja, glasklar. Ja, ich konnte dort jedes größere Haus erkennen und so weiter. Und das entspannt. Dieses Weitsehen, das ist sehr entspannend und das ist auch wissenschaftlich nachgewiesen. Und deshalb zieht es Menschen instinktiv auch an die See oder in die Berge, wo man ins Tal schauen kann und sich dadurch regeneriert, parasympathisch regeneriert. Sehr spannend.
Total spannend und es ist eigentlich, wenn wir darüber jetzt so reden, wenn ich darüber nachdenke, Jens, auch nicht verwunderlich, denn wir kommen ja eigentlich vom Meer. Also der Mensch ist ja, wenn wir an die Urmenschen denken, haben wir schon ganz oft drüber gesprochen, sind ja halt immer, haben sich an maritimen Städten niedergelassen, weil sie da halt Nahrung gefunden haben, weil sie da halt fruchtbares Land hatten und deshalb waren die wahrscheinlich auch damals so entspannt, weil die halt immer in die Weite gesehen haben. Da gab es nicht so viel Stress wie heute.
Ja, das können wir jetzt nur mutmaßen, weil es darüber natürlich keine Erkenntnisse gibt. Aber der ein oder andere wird jetzt an der Stelle auch sagen, naja, damals sind die Menschen ja auch nicht so alt geworden. Das stimmt im Durchschnitt, im Mittel, aber sonst wahrscheinlich nicht, weil die Menschen auch damals wahrscheinlich schon 70, 80 geworden sind. Nicht alle, aber doch einige. Das sehen wir heute bei Naturvölkern auch, die eine hohe Säuglingssterblichkeit haben, dadurch natürlich auch diesen Schnitt sich ziemlich verhageln. Aber auch da werden Menschen 80, 90 oder 100, aber sie werden anders 100. Ja? Sie werden ohne Hüftgelenk 100, sie werden ohne Nackenschmerzen, ohne Migräne, ohne Depression 100. Sehr viele unserer Zivilisationssymptome sind dort überhaupt nicht nachgewiesen. Also ich kenne wenig Studien, die zum Beispiel darüber berichten, dass Menschen bei Naturvölkern Alzheimer hätten oder ähnliches oder chronische Stresssyndrome oder Fatigue-Syndrome oder irgendetwas in der Richtung nicht beschrieben in der Literatur. Ja, wir können ja mal ein Beispiel, das passt jetzt ganz gut, zum Beispiel Cholesterin. Ja, da kennt sich ja jeder mit aus, wir haben schon zwei, drei Folgen darüber gemacht, Cholesterinsenker. Ja, das ist der absolute Renner immer noch, ja, über die letzten 20 Jahre. Ist ein Standard geworden in der Verschreibung. Und man macht sich überhaupt gar keine Gedanken mehr darüber, was denn Cholesterin eigentlich ist. So, wir haben, da müssen wir auf unsere Folgen von Cholesterin verweisen, die im Übrigen sehr erfolgreich waren. Viele Leute haben die auch gehört. Ist, wenn wir mehr Cortisol produzieren. Cortisol als einer der Flight-Fight-Hormone. Wir haben Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol. Na, wenn wir mehr Cortisol produzieren, dann brauchen wir dafür auch mehr Cholesterin. Logischerweise geht die endogene Cholesterinsynthese hoch. Also jeder, der in seiner Praxis sieht, dass Cholesterinwerte hoch sind bei seinen Patienten, der sollte eigentlich ja eine Stressorenanalyse machen. Ja, denn bei den meisten Patienten, Kunden, Klienten sind die Cholesterinwerte deswegen hoch, nicht weil sie viel Cholesterin in der Nahrung konsumieren, sondern weil sie gestresst sind. Und dann ist es logisch, dass der Körper natürlich mehr Baustoffe produzieren muss. Denn Cholesterin ist ja ein Transportmittel. Also werden mehr Baustoffe in den Körperzellen gebraucht, wodurch dann der Cholesterinspiegel hochgeht. Aber durch Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol, also durch die drei Stresshormone, geht natürlich die Geschlechtshormone runter. Weil der liebe Gott irgendwann mal gesagt hat, wenn wir unter Stress sind, ja, dann macht es nicht auch noch gleichzeitig Sinn, für die Arterhaltung zu sorgen. Und das sehen wir heute bei ganz vielen Menschen, dass sie chronisch gestresst sind und dass sich die Geschlechtshormone verändern. Ja, denn zum Beispiel Pregnenolon als wichtige Muttersubstanz sozusagen für die Stresshormone, aber eben auch für die Geschlechtshormone, muss ich jetzt entscheiden, was baue ich jetzt? Baue ich jetzt Stresshormone oder baue ich jetzt Geschlechtshormone? Also Arterhaltung oder Flight Fight. So, und dann entscheidet sich natürlich dann in der Stresssituation das Hormonsystem für Flight Fight. Logisch. Also, was wird vernachlässigt? Geschlechtshormone. So, mit all den Konsequenzen, die wir da kennen. Und da könnte man jetzt einige aufzählen. Hormonungleichgewichte, Zyklusstörungen, Stimmungsschwankungen, PMS-Symptome, also Zyklusstörungen, Erschöpfungssymptome, Haarausfall, Hautveränderungen. Also könnte ich eine ganze Latte aufzählen. Bis wenn wir ein bisschen drüber nachdenken, dann werden wir da 20, 30, 50 Symptome finden, die alle in diese Kaskade hineinspielen. Ja, Cortisol. Ich hatte heute Morgen in unserer kleinen Community von Food Coaches hatte eine Heilpraktikerin ein Cortisolprofil reingestellt und hatte ein, zwei, drei Fragen. Und ich habe dann darunter drunter geschrieben, ich sage meinen Klienten immer ganz gerne, sie haben einen platten Reifen, sie fahren auf der Felge. Und wenn man auf der Felge fährt, dann kann man immer noch Rad fahren, aber es wird ziemlich rumpelig und man kommt nicht mehr so richtig vorwärts. Es wird sehr anstrengend. Und genau das ist letztendlich Stress auch. Akut stimulierend. Ohne Stress könnte der Leistungssportler seine Bestzeit nicht verbessern. Könnten wir keine Leistungen bringen. Wir brauchen diesen Stress. Aber eben über Minuten, Stunden, vielleicht ein, zwei Tage. Und dann brauchen wir die Regeneration. Und die gönnen wir uns heute nicht mehr. Deswegen Appell für alle Zuhörer und Zuhörerinnen 2026, diese Balance wiederzufinden zwischen, ne, Leistungsfähigkeit auf der einen Seite, wir sind eine Leistungsgesellschaft, aber die Regenerationsfähigkeit, im Psychologischen sagt man eben auch gerne, das oder bemüht den Begriff der Resilienz, können wir vielleicht auch nochmal in einer Podcast-Folge uns genauer anschauen, haben wir glaube ich auch schon gemacht.
Haben wir schon gemacht, aber ich hatte es gerade, weil ich gerade so zeigte hier, ich habe es gerade bei mir in den Aufzeichnungen auch nochmal Resilienz geschrieben. Vielleicht machen wir nochmal eine zweite Folge dazu.
Ja. Und wo wir gerade dabei sind, vielleicht so als Abschluss für 2026, na, wie können wir den Stress, wir können ihm ja nicht entfliehen. Der kommt ja automatisch wieder. Wir gehen Montag wieder an den Arbeitsplatz, ja, und dann geht es wieder los. Dann fängt das Hamsterrad wieder von vorne an. So, bis zu den nächsten Ferien und so weiter. Und dann erholen wir uns wieder ein bisschen und so wirkt das Hamsterrad das ganze Jahr über, 365 Tage. Wir können das Ganze natürlich verändern. Wir haben gerade das Wort Reframing erwähnt. Das ist ein sehr, sehr starkes Tool im Mentalcoaching. Zum Beispiel, indem wir Glaubenssätze verändern. Oder indem wir nicht mehr katastrophisieren, weil wir werden ja umzingelt von Katastrophen. Ja, wenn ich irgendeine Webseite aufschlage, werde ich ja, das sind ja alles nur Drama, ja? Drama, Drama, Drama. Allein, Axel, wenn wir bei uns die Sport-Apps aufmachen, da ist ja jede Meldung ist Drama. Ja? Also die Medien überschlagen sich und es gibt praktisch gar keine Wörter mehr dafür, wie sie das noch weiter steigern können. Nur das Problem ist, dass wir dieses Drama natürlich unbewusst aufnehmen. Ja? Und das tut uns nicht gut und deswegen wäre es schlau, wenn wir uns auch mal abschotten, wenn wir die Geräte auch mal auslassen, wenn wir vielleicht mal zwei, drei Tage keine Medien konsumieren oder wenn wir in den Bereich der positiven Psychologie gehen. Sehr spannendes Gebiet, habe ich mich mal sehr intensiv mit beschäftigt. Also Dinge zu verändern, zu reframen, indem man es nicht katastrophisiert, sondern sagt, okay, wie könnte man Bedrohungen auch noch anders sehen? Wie kann es eine Bedrohung zu einer Herausforderung werden? Ja, wie kann man dann auch eine gewisse Dankbarkeit entwickeln? Wie kann man Freude am Tun entwickeln? Wie kann man Zufriedenheit entwickeln? Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Begriff, Zufriedenheit. Und Wenn man diese innere Zufriedenheit hat, und die hast du, die habe ich, nicht immer, nicht jeden Tag, aber ich sag mal, von 365 Tagen habe ich die eigentlich 350 Tage, obwohl ich häufig im Stress bin, obwohl ich sehr leistungsbewusst bin und versuche immer wieder auch mir neue Herausforderungen zu stellen. Zufriedenheit ist wichtig. Zufriedenheit ist sehr, sehr wichtig. Wenn man merkt, dass man irgendwann unzufrieden wird, dann sollte man anfangen, etwas zu ändern. Aber du musst erstmal diese Wahrnehmung haben.
Das ist so, und aber an dem Thema werden wir auf jeden Fall mal dranbleiben. Vielleicht zum Abschluss habe ich noch es gibt so ein kleines Prinzip, so eine kleine Mikromeditation, die bei Stress helfen kann, wenn man akuten Stress hat. Es gibt so ein Stopp-Prinzip, das kann man sich eigentlich ganz gut merken. S steht für Stopp. Einfach mal kurz innehalten, mal ganz kurz unterbrechen, was man getan hat, einfach nur mal aufhören damit. Dann das T steht für Take a Breath. Mal ganz kurz tief durchatmen, einfach mal spüren, wo habe ich eigentlich meinen Stress, und einfach nur mal spüren, was ich eben auch sagte mit der tiefen Bauchatmung, wie du es auch eben sagtest, Zwerchfell, wie hebt und wie senkt sich der Bauch, wie hebt und senkt sich das Zwerchfell. Dann dieses O, observe, einfach mal beobachten, einfach sich selber mal kurz beobachten, was fühle ich gerade, wo im Körper fühle ich mich gerade angespannt, was denke ich gerade. Wichtig dabei, nur beobachten, nicht bewerten, einfach nicht sagen, oh, das ist gut, das ist schlecht, einfach nur, wie fühle ich mich gerade, was spannt gerade an, wie du es eben gesagt hast, der Nacken spannt, der untere Rücken spannt, was spannt gerade an. Und dann einfach weitermachen. P steht, von dem Stop steht P für Proceed. Einfach mit dem weitermachen, was man getan hat. Und dann ist das schon wieder weniger, dann erlebt man auf jeden Fall weniger Stress. Und an der einen oder anderen Stelle entspannt sich dann der Körper auch. Einfach vielleicht mal ausprobieren, wenn man in so eine Situation gerät. Und dann geht das auch wieder ganz entspannt weiter.
Kann ich nur unterstreichen, Axel. Vor allen Dingen das, was du erwähnt hast mit den Atemtechniken. Ja, diese tiefe Bauchatmung, ja, das ist parasympathisch stimulierend. Ja, und wenn einem das bewusst ist, dann kann man sich immer wieder mal in kleinen Pausen, kleine Minipausen einlegen, wo man dann eben man gibt spezielle Atemtechniken, gibt es ganz viele Bücher mittlerweile darüber, wie man sich kurzfristig darüber entspannen kann. Und gerade wenn man merkt, dass man eben sehr angespannten Rumpf hat, ja, der Zwerchfell gehört eben auch mit dazu, und flach atmet und nicht mehr so richtig durchatmet, dann ist es vielleicht Zeit für so einen kleinen Quickie, ja, so einen kleinen Regenerationsquickie. Da können wir vielleicht auch die eine oder andere Literaturstelle nennen. Und da kann sich dann jeder was raussuchen. Nicht alles passt immer zu jedem, ja. Also ich habe so auch meine Vorlieben. Manche Sachen passen für mich gar nicht. Andere wiederum mache ich ganz gerne. Da muss jeder für sich selber auch ein bisschen ausprobieren, testen und dann ja die zwei, drei Quickies finden, die man immer wieder zwischendurch auch anwenden kann, wenn man das ganz große Rad nicht verändern kann. Ja, weil das braucht dann einfach auch mehr Zeit. Ja, wenn man zum Beispiel ganz starke Lebensveränderungen durchmachen möchte, Berufswechsel, vielleicht sogar auch Partnerschaften in Frage stellen und so weiter, das ist jetzt keine Sache von heute auf morgen.
Genau, und da helfen auch so kleine Übungen nicht, auch um Glaubenssätze aufzulösen. Da braucht man schon ein bisschen länger Zeit für, erstmal die Glaubenssätze zu erkennen, um sie dann auflösen zu können. Gut, Jens, ich glaube, wir haben einen guten Einstieg für das Jahr gefunden. Euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Jens, an dich. Und euch da draußen ein gutes und nicht zu stressiges neues Jahr wünschen wir euch. Bleibt uns gewogen, bleibt vor allen Dingen bei uns hier im Podcast dabei. Nächste Woche sehen wir uns schon wieder, und ihr dürft uns gerne weiterempfehlen bei Bekannten, Verwandten, Freunden und ein bisschen Werbung für uns machen. Vielen Dank und bis zum nächsten Montag. Eine stressfreie Woche. Bis dann. Tschüss. Das war's für heute. Danke, dass du wieder mit dabei warst. Wenn dir unser kritischer Blick auf Gesundheitsthemen gefällt, dann abonnier uns doch gleich, damit du keine Episode mehr verpasst. Bis zum nächsten Mal.
nächsten Montag. Bleib gesund, neugierig und lass dich nicht von jedem Heilsversprechen blenden. Prüfe genau, was dir versprochen wird und nimm deine Gesundheit selbst in die Hand.